Tun wir einen Blick in den Himmel hinein, in die himmlische Stadt, in das neue Jerusalem, von dem hier die Rede ist. Offenbarung 21 bis 22, 5. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihnen ab ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir: Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mir Sohn, mein Sohn sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Los wird der See von brennendem Schwefel sein. Dies ist der zweite Tod. Und jetzt 9, jetzt die Beschreibung des Himmels. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den sieben letzten Plagen getragen hatten. Er sagte zu mir: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Da entrückte er mich in der Verzückung auf einen großen hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit 12 Toren und 12 Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt 3 Tore und im Norden 3 Tore und im Süden 3 Tore und im Westen 3 Tore. Die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine. Auf ihnen stehen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der Engel, der zu mir sprach, hatte einen goldenen Messstab, mit dem die Stadt, ihre Tore und ihre Mauer gemessen wurden. Die Stadt war viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt mit dem Messstab. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich, 12.000 Stadien. Und er maß ihre Mauer, sie ist 144 Ellen hoch nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold wie aus reinem Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die 12 Tore sind 12 Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold, wie aus klarem Glas. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Die Völker werden in diesem Lichte einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort nicht mehr geben. Und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel verübt und lügt. Nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus zwischen der Straße der Stadt und dem Strom. Hüben und drüben stehen Bäume des Lebens. 12-mal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Also, ein wunderbares Bild. Ja? Der Text möchte uns also einen Ausblick in die Vollendung geben, damit unsere Herzen dort verankert sein, wo die wahren Freuden sind. Ja. Nun tun wir einen Blick in den Himmel. Wir haben einen Blick in den Himmel getan, in die himmlische Stadt. Die Kunst und die Künstler haben versucht, den Himmel zu malen. Es ist gut, aber im Grunde ist es ein unmögliches Unterfangen. Unmöglich. Die Schönheit zu malen, darzustellen. Und doch möchten wir uns gerne ein Bild machen von dem, was unser aller Ziel und unsere Hoffnung ist. Ich hoffe auch Ihr Ziel, unsere Hoffnung. Gott weiß um diesen Wunsch des Herzens des Menschen und hat ihn auch erfüllt, ja, soweit es hier auf Erden möglich ist. Denn einmal durfte, und das habe ich jetzt vorgelesen, einmal durfte ein Mensch ein Bild des Himmels schauen, hineinschauen in den Himmel. Und das war Johannes, der Lieblingsjünger des Herrn. Er durfte in den Himmel hineinschauen. Und was er schaute, haben wir jetzt gehört. Ja? Aufgeschrieben hat er es für alle Zeiten. Und warum hat er es aufgeschrieben? Zum Trost für uns hat er es aufgeschrieben. Zum Trost für uns. Auch wenn wir das Fegefeuer betrachtet haben und das Schrecken der Hölle. Aber das ist der Trost für uns. Der Himmel. Ja? Die himmlische Stadt. Schauen wir das jetzt ein bisschen näher noch an. Die letzte große Vision der Offenbarung. Ja? Denn die Offenbarung endet ja dann mit den Worten, komm Herr, komm bald. Bitte komm bald. Ja? Also. Die letzte Vision der geheimen Offenbarung, der Apokalypse. Die Einführung der Vision, der Engel und sein Wort. Dann die Entrückung auf den Berg und die Enthüllung des Bildes der Stadt. Wenn wir uns alles zusammen ansehen, genau ansehen, ja, wenn wir alles nun zusammennehmen, was der Prophet hier sieht und beschreibt, dann ist der gewaltige Gesamteindruck folgender. Es ist eine herrliche Stadt. Eine heilige Stadt, eine selige Stadt, dieses neue Jerusalem. Herrlich, heilig, heilig, nichts Unreines ist drinnen. Ja? Und eine selige Stadt. Es ist interessant, dass genau vorher, wie am Anfang dort beschrieben wird, wer nicht hineinkommt. Die Feiglinge, die Treulosen, die Befleckten, Mörder und Unzüchtigen, Unzucht, die Zauberer, Götzendiener und Lügner. Ihr Los ist der zweite Tod, wir haben das schon betrachtet, der zweite Tod. Ja. Also, in der Stadt aber, es ist eine herrliche Stadt, eine heilige und eine selige Stadt. Dieses neue Jerusalem, schauen wir, eine herrliche Stadt. Ja, wenn wir diese herrliche Stadt vergleichen mit den schönsten Städten der Erde. Was ist das dagegen für eine Pracht, die hier beschrieben wird? Ja? Welch ein Glanz, die Beschreibung von Vers 11, 18 und 21. Gold, Kristall, Perlen, Edelsteine, überall. Also mit menschlichen Begriffen. Ja, der Versuch auszudrücken, die Herrlichkeit dieser Stadt. Und zwar ist es ein Sinnbild des Widerscheins der Herrlichkeit Gottes. Nichts anderes. Was hier beschrieben wird, spiegelt eigentlich die Herrlichkeit Gottes wider. Ja? Die doch alles erfüllt. Im Vers 11 heißt es ja, Vers 11, die Herrlichkeit Gottes, erfüllt alles. Ja, ist wunderbar. Nun, und welche Größe, auch die Größe der Stadt wird beschrieben. Die Maße im Vers 15 folgende haben wir das gehört. Im Vers 15 wird die Größe der Stadt beschrieben. Und der Engel zeigte mir mit einem goldenen Messstab die Größe der Stadt. Die Stadt steigt gleichsam in Form einer gewaltigen Pyramide vor den Augen des heiligen Johannes auf. Sinnbild der Zahl der seligen Bewohner. Ja? Und die Herrlichkeit der Bewohner wird ebenfalls beschrieben. Die Schönheit. Aus allen Ländern kommen sie zusammen. Aus allen Ländern. In Vers 24 haben wir das, dass sie aus allen Ländern kommen. Ja? Vers 24. Die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Die Völker der Erde aus allen Stämmen und Sprachen. Ja, an der Heiligen haben wir immer wieder auch diese Lesung. Die Herrlichkeit der Bewohner. Sie bringen gleichsam die Ernte ihres Lebens mit. Sie bringen die Ernte ihres Lebens mit. Was ist die Ernte ihres Lebens? Es sind die guten Werke. Ich habe Ihnen schon oft gesagt, dass die beiden werden uns in der Ewigkeit begleiten. Der Glaube und die guten Werke. Und je mehr du sammelst, desto größer wird, werden diese, desto zahlreicher werden diese Begleiter sein, die mit dir da mitgehen, die guten Werke. Denken Sie an das Bild, an das Theaterstück Jedermann. Ja? Wer mitgeht, wer dann sich umschaut, wer eine Stunde hat er noch Zeit, wer wird mitgehen? Er glaubt das Geld und alles das. Nichts, die lachen nur. Der Glaube und die guten Werke. Allerdings waren die so schwach, dass sie sich kaum erheben konnten, die guten Werke. Ja, die werden dich begleiten. Die brauchst du als Begleiter. Ja, also, sie bringen gleichsam die Ernte ihres Lebens mit. Diese Ernte hat sich jetzt in Herrlichkeit gewandelt. Und sie sind nun selbst verklärt durch das Licht Gottes. Ja, es heißt hier, die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Wohin also das Auge reicht, wenn wir die Beschreibung genau lesen? Ein Meer von Licht, von Glanz und Schönheit. Ja, so sieht es Johannes. Ein Meer von Licht, Glanz und Schönheit. Also es ist eine herrliche Stadt. Mit menschlichen Begriffen kaum zu beschreiben, die Schönheit und die Herrlichkeit des Himmels. Sie ist aber auch eine heilige Stadt. Ja, eine heilige. Nichts Unheiliges. Wie viele unheilige Städte gibt es heute? Im Vergleich dazu. Wie viele unheilige Städte. Wenn man oft so schaut heute, was in unseren Städten so abläuft. Eine heilige Stadt. Nichts Unheiliges, im Vers 27 haben wir das, aber nichts Unreines, nichts Unheiliges wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel verübt und lügt. Es ist interessant, dass die Lüge so oft vorkommt, das Lügen. Ja? Und gerade über diese Sünde gehen wir oft so leichtfertig hinweg. Ich möchte es wirklich sagen. Ja, ich habe ein bisschen einen Schmäh gemacht, ich habe ein bisschen so halt, ne? Sagt man ja oft, so einen Schmäh habe ich gemacht. Ne? Und so. Aber die Lüge, dann sagt Paulus ja auch, meide die Lüge in jeder Gestalt, in jeder Form. Ja, ich bitte euch wirklich auch, dass wir hier uns bemühen darum. Ne? Christen sind wahrhaftig, wahrhaftig. Ein Zeichen der Christen ist Wahrhaftigkeit. Ja, meide die Lüge, kommt oft vor, die Lüge. Und ausdrücklich hier noch einmal, nichts Unreines, keiner, der Gräuel verübt und lügt. Das ist interessant. Ja? Denn warum? Wer ist der Vater der Lüge? Er ist der Teufel. Und drum wird das so oft erwähnt hier. Ja? Der Lügte hat den Teufel zum Vater. Ja? Und willst du denn zum Vater haben? Das haben wir gleich. Na, Gottes Willen, bitte, Gott. Ja? Also die Lüge, meide die Lüge in jeder Form. Ausdrücklich steht das hier. Also nichts Unheiliges geht in diese Stadt ein. Und zwar, wir können auch sagen, der Abfall der Menschheit ist ausgeschieden. Nichts Unreines mehr. Ja, der Abfall. Ja, Der Mist ist ausgeschieden. Die Läuterung der Vollendung, der Vollendeten ist abgeschlossen. Die Läuterung, das Fegefeuer ist abgeschlossen. Ja? Die auch, die durch das Fegefeuer gegangen sind, sind geläutert, gereinigt, heilig. Nichts Unreines ist mehr an ihnen, an dieser Seele. Es ist abgeschlossen, die Läuterung. Denn das Fegefeuer hört in dem Moment auf, wo Christus wiederkommt. Wir werden davon morgen noch hören. Dann gibt es kein Fegefeuer mehr. Die Läuterung ist abgeschlossen. Ja? Also, die Läuterung der Vollendeten ist abgeschlossen. Kein Hass, kein Zorn, kein Streit, nichts Gottwidriges kann innerhalb dieser Mauern sein. Ja, nichts Unheiliges. Es gibt nur heilige Bewohner. Nur heilige Bewohner. Ja, kann man sich das vorstellen? Nur heilige Bewohner. Ja. Die leben, nur die leben hier. Ja. Für uns noch unvorstellbar. Ja. Dort aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Warum? Der Grund ist, Gott selbst, der Heilige, lebt unter den Seinen und in den Seinen. 21,3 haben wir es ja gehört, 21,3. Da hörte ich eine laute Stimme: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein und er wird bei ihnen sein. Ja, er, der Heilige, Gott selbst, lebt unter den Seinen. Ja. Und weil sich Sünde und Gott nicht vertragen, werden dort nur Heilige wohnen. Nur Heilige. Darum auch kein Tempel mehr, wie es hier heißt in Vers 22, kein Tempel mehr. Denn Gott selbst ist ihr Tempel und das Lamm Christus, der Gottmensch. Denn Christus ist im Himmel als der Gottmensch. Als Gott war er immer im Himmel beim Vater. Aber er hat auch seine Menschennatur mitgenommen. Der Gottmensch, ja, mit seiner menschlichen Natur ist er auch im Himmel. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und keinem fällt es dort mehr schwer, letztendlich heilig zu sein. Jetzt fällt es uns noch schwer, heilig zu sein. Nicht da, ist schon oft schwer, aber dort. Ne? Dort ist jeder eins geworden. Was gilt dort nur im Himmel? Im Himmel gilt nur der Wille Gottes. Alle sind dort mit dem Willen Gottes eins geworden. Verstehen Sie jetzt das, die Bitte des Vaterunser? Ja? Dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Ja? Im Himmel ist nur der Wille Gottes maßgebend. Ja? Und möge dieser dein Wille auch hier schon, ja, zum Tragen kommen. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel. Die Engel, alle, die schon im Himmel sind, sind eins mit dem Willen Gottes. Das zu tun, was Gott will. Ja, ist wichtig. Eins geworden, jeder ist eins geworden mit Gottes heiligem Willen. Ja. Da können wir uns jetzt schon einüben, Brüder und Schwestern, einüben jetzt schon den Willen Gottes zu tun. Denn einmal wird es nur darum gehen, den Willen Gottes ganz zu erfüllen. Und dann wird es nicht mehr schwer sein. Aber wir müssen uns jetzt schon einüben. Ja? Und in diesem Willen erkennt und findet jeder seine ganze eigene Seligkeit. Die eigene Seligkeit besteht darin, ganz den Willen Gottes zu erkennen und ihm zu entsprechen. Dem Willen Gottes zu entsprechen. Ja, darin wirst du deine Seligkeit finden. Schön, den Willen Gottes zu tun. Ja. So ist diese Stadt auch eine selige Stadt. Eine selige Stadt, ein Paradies der Freude und des Lebens. Wie es 22,1-5 beschrieben wird. Ein Paradies der Freude und des Lebens. Ja. Hier fließt auch, wir haben ja das gehört, hier fließen die Wasser des Lebensstromes, des Lebens kristallklar aus Gott selbst. Aus Gott selbst fließt dieses Wasser des Lebens. Die Gnaden fließen aus Gott. Ja, in dieser Stadt. In Vers 1, wie es eben heißt. Hier fließen die, ja, der zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens. Ja, kommt gleichsam aus dem Herzen des Vaters. Dort steht auch der Baum des Lebens, Vers 2. Von dem nun jeder Unsterblichkeit, das ist ja das Bild dafür, von dem nun jeder Unsterblichkeit pflücken darf. Ja, Unsterblichkeit. Ohne ein Fluchgericht fürchten zu müssen. Wie einst im Paradies. Genauso wie im Paradies. Ja, Unsterblichkeit. Gott hat ursprünglich den Menschen unsterblich geschaffen. Adam und Eva, unsterblich. Ja, Gott hat den Tod nicht gemacht, wie wir gehört haben. Ja, und jetzt wird es dann so sein wieder. Ja, von diesem Baum des Lebens, die Früchte sind Unsterblichkeit. Ja, denn jetzt ist der Mensch aufgenommen in das Leben Gottes, ganz und gar. Hier strahlt die Sonne des Lebens, wie es heißt im Vers 4. Im Vers 4, die Sonne des Lebens strahlt hier. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben. Sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Hier strahlt Gott selbst. Er ist das Licht. Und dieser Glanz strahlt auf die Stirn der Seligen. Ja, dieses Zeichen auf der Stirn, wie es hier heißt, sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Ja, der Glanz Gottes strahlt auf der Stirn der Seligen. Und sie werden mit ihm herrschen in Ewigkeit. In Licht und Leben, in Glanz und Herrlichkeit. Drittens, das ist also die himmlische Stadt, wie sie Johannes geschaut hat. Aber auch das ist nur ein Bild. Aber welch ein Bild, können wir sagen. Ja? Der Herr gibt es jetzt für uns. Was resultiert daraus für uns, die wir diese Tage uns die Mühe gemacht haben, ja, hierher zu kommen? Was ergibt sich daraus? Es ergibt, naja, gibt es nur einen Willen. Einen Willen, wenn sie wirklich stark sein soll in euch. In den Himmel will ich kommen. Ja, fest habe ich mir es vorgenommen. Mag es kosten, was es will, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Das alte Sprichwort. Aber wir verstehen das jetzt vielleicht besser. Einen Willen gibt es nur. Das soll prägend sein für uns. Ja, in den Himmel will ich kommen. Fest habe ich mir es vorgenommen. Sie auch? Fest habe ich mir es vorgenommen. Ja, für den Himmel ist mir nichts zu viel. Ja. Und ein Ziel gibt es nur. Ein Ziel, ein Wille, den Himmel zu kommen, ein Ziel, die Stadt muss die meinige werden. Schreiben Sie sich das auf. Die himmlische Stadt muss meine werden. Ich will Bewohner dieser himmlischen Stadt werden. Ja, ich will diesen Pass der himmlischen Stadt bekommen. Wir haben einen EU-Pass, aber die haben einen Schweizer Pass, noch einen schönen. Können wir sagen, ich möchte so einen Pass haben wie die Schweiz. Ja. Viele streben so etwas an, auch einen österreichischen Pass möchten viele haben, ne? Das ist so ein Österreich ist schön und so. Aber noch schöner ist die himmlische Stadt. Ich möchte ein Bürger dieser Stadt werden. Wirklich. Das soll wirklich drin sein, echt wahr. Ja, auch wenn ein Auge schon müde ist, aber trotzdem, das können wir jetzt noch um 4:30. Der Himmel. Und jetzt zweitens, der Himmel, was gibt uns der Himmel? Was gibt uns der Himmel? Ja. Er gibt uns eine Heimat, die all unser innerstes Sehnen stillt. Eine Heimat. Wer hat nicht Sehnsucht nach Heimat, nach etwas Bleibendem? Ja. Jetzt sind wir noch unterwegs, jetzt sind wir noch Untermieter, wir sind also immer auf der Wanderschaft sozusagen, wir sind Pilger, wir haben keine bleibende Heimat. Wie es beim Begräbnis auch heißt, zum Schluss heißt es, wir haben hier keine bleibende Stätte, bevor wir den Sarg hinaustragen aus der Kirche, sage ich diese Sätze auch immer dann, wir haben hier keine bleibende Stätte, wir suchen die künftige, unsere Heimat ist im Himmel. Ja, sagen Sie das bei euch auf, beim Begräbnis, das sage ich immer, ne? Unsere Heimat ist im Himmel. Was gibt mir also der Himmel? Eine Heimat. Eine Wohnung, die ich nicht mehr verlassen muss. Eine Stadt. Unsere Sehnsucht nach einem Zuhause. Jeder von uns hat eine Sehnsucht nach einem Daheim, nach Zuhause, ja, nach Geborgenheit, nach Frieden. Wir sehnen uns danach, oder? Nach Geborgenheit. Und der Herr hat diese Sehnsucht gekannt und die Erfüllung verheißen. Die Erfüllung, Johannes 14, 2, zitiere das noch einmal, dort heißt es, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe euch, diese Wohnung zu bereiten. Ich kenne eure Sehnsucht, ich kenne euer Verlangen nach Geborgenheit, ich kenne es. Der Himmel ist diese Heimat, der Himmel ist diese Heimat. Auch 2 Korinther 5, 1. Wir wissen, sagt Paulus sagt es auch, er greift es auf. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen ist, wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Händen errichtetes ewiges Haus im Himmel. 2 Korinther 5, 1. Sehr schön. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Händen errichtetes ewiges Haus im Himmel. Sehr schön. Paulus hat nicht die Worte Jesu gekannt, weil er Christus nicht persönlich gekannt hat. Aber Jesus hat ihm alles geoffenbart. Ich habe es selbst vom Herrn empfangen. Sehr schön. Hier findet also unsere Sehnsucht die Ruhe. Ignatius von Loyola sagt, wie ekelt mich die Erde an, wenn ich den Himmel betrachte. Auch ein starkes Wort. Wie ekelt mich die Erde an, wenn ich den Himmel betrachte. Ja. Auch die Auswanderer nach Amerika haben oft gesungen, doch zur Heimat wird sie nie. Also diese neue Heimat, zur Heimat wird sie nie, haben sie gesungen. Zur wirklichen Heimat. Ja. Dann, wie ein Leben, das, was gibt uns der Himmel noch? Ein Leben, das all unsere reinsten Wünsche erfüllt. Ein Leben in Frieden mit Gott und mit uns selbst. Wir werden Frieden mit uns selber haben. In frohem Zusammensein auch mit den Seligen des Himmels. Auch das gibt uns der Himmel, dass wir mit den Seligen des Himmels zusammen sein werden. Dass wir uns wiedersehen werden. Wir werden uns wiedersehen. Kennen Sie ja, ne? Hoffen wir, wenn alle danach streben. Ja. Ohne Neid und Streit, können Sie sich das vorstellen? Ohne Neid und Streit, kein Neid mehr, keine Eifersucht mehr. Was uns oft so plagt. Ne? Kein Neid, ohne Streit. In frohem Wiedersehen mit unseren Lieben auch, die in die Vollendung gekommen sind. Ja, wir hoffen, dass keiner fehlt. Ja, dass wir nicht sagen müssen, ja, wo ist denn die Petra, wo ist denn die, schau, wo. Dann, was gibt sie uns noch? Nein, sie sind schon da oben. Was gibt sie uns noch? Eine Seligkeit, die all unsere kühnsten Erwartungen unendlich übersteigt. Eine Seligkeit, die all unsere mein Gott, es gibt oft so Taborstunden, wo man ganz sölig ist. Nicht? Aber was wird das erst sein dann im Himmel? Ja, eine Seligkeit, die alle Erwartungen übersteigt. Ja? Augustinus sagt, der heilige Augustinus, großer Gott, wie wird der Blick sein, der dich einmal schauen darf? Wie gesund, wie schön, wie stark, wie unbeirrbar, wie froh, wie selig. Großer Gott, wie wird der Blick sein, der dich einmal schauen darf? Gott von Angesicht zu sehen. Boah, ist gut, oder? Herrlich. Gregor von Nyssa sagt, wenn wir ihn schauen, entflammt immer mehr unsere Sehnsucht, ihn zu schauen. Das ist schön. Herrlich, die Kirchenväter. Wenn wir ihn schauen, entflammt in mir die Sehnsucht, ja? Oder entflammt immer mehr unsere Sehnsucht, ihn zu schauen. Ja? Zu sagen, man kann sich nicht satt sehen an seiner Schönheit. Nie endet dieses Verlangen, sagt Gregor von Nyssa. Nie wird unser Herz darin gesättigt. Denn das unendliche Gut hat keine Grenzen und das Verlangen nach ihm kein Maß. Ja, schön. Das unendliche Gut, Gott selbst, hat keine Grenzen und das Verlangen nach ihm kein Maß. Ja. Darum sagt der heilige Bernhard auch, das Maß, Gott zu lieben, ist ohne Maß. Ja. Diese Seligkeit entzieht sich letztendlich jeder Beschreibung. Die Seligkeit in Gott. Das Herzstück der Seligkeit, was ist das Herzstück der Seligkeit? Ist die Anschauung Gottes. Die Anschauung Gottes. Und die Eigenart dieser Anschauung ist unmittelbar, unverhüllt, klar und offen, Auge in Auge. Das ist die Eigenart dieser Anschauung. Unmittelbar. Unverhüllt. Alle Schleier sind gefallen. Klar und offen, Auge in Auge. Das heißt bei Gott sein. Herz an Herz. Eins mit ihm, das ist der Himmel. Wenn Sie gefragt werden, was ist der Himmel? Eins mit Gott sein. Auge in Auge. Herz an Herz. Ja. Gott schauen, wie er ist. Das ist das unaussprechliche Wunder. Ja. Herz an Herz. Hier auf Erden ist Gott auch streng mit uns. Muss er auch. Im Himmel. Im Himmel nimmt er uns an sein Herz. Wie eine Mutter. Wie ein Vater, das endlich heimgekehrte Kind. Vielleicht haben Sie das schon einmal erlebt. Wenn Ihr Kind endlich heimkehrt. Nach einer langen Reise oder so. Wie eine Mutter, ein Vater, das endlich lang ersehnte heimgekehrte Kind. So nimmt uns Gott in die Arme. Der ewige Vater trägt alle die Seinen in seinem Herzen, an seinem Herzen. Die Folge, was ist die Folge? Ein unsagbares Glück. Ja, an diesem Herzen Gottes. Eins mit Gott, eine unausdenkliche Seligkeit, eins mit Gott in einer Einheit und Einigkeit, für die wir hier auf Erden kein Vorbild kennen, keinen Vergleich. Ein Licht mit Gott, ein Herzschlag mit ihm, in gewissem Sinn ein Wesen mit ihm durch ein Wandlungswunder. Das Ich, was ist ganz zurückgetreten, mit dem wir uns heute hier noch auf Erden so schwer tun, das Ich. Das Ich tritt ganz zurück in uns, das Ego, das Ich tritt ganz zurück. Das ist die unausdenkliche Seligkeit in Gott leben. Ja, hineingenommen sein in sein innerstes Leben und Lieben. Das heißt, sein wie Gott. Ja. Was werden wir einst im Himmel tun, fragen manche Leute. Was werden wir tun im Himmel? Wissen Sie, was wir tun werden im Himmel? Heiliger Augustinus sagt es uns. Ruhen, schauen, schauen und lieben, lieben und loben. Das ist es. Ja. Das werden wir tun. Also, Heimat, Leben, Seligkeit. Das gibt uns der Himmel. Merkt euch die drei Begriffe. Heimat, Leben und Seligkeit. Also, zum Schluss, was kostet der Himmel? Bitte, was kostet der Himmel? Müssen wir schon auffragen. Ja? Was verlangt er von uns? Kommt schon auch was dazu. Ja, nicht? Ich werde nicht gezwungen. Ja? Was verlangt er mit uns? Mit einem Wort, den ganzen Menschen. Den Einsatz deiner Person. Ja? Müht euch mit allen Kräften. Müht euch mit allen Kräften. Wenn das uns erwartet, diese Seligkeit, diese Heimat, dieses Leben, der Himmel, dann müht euch. Es lohnt sich. Die Heiligen rufen uns zu von der Ewigkeit her vom Himmel. Freunde, es lohnt sich. Es lohnt sich zu kämpfen. Ja? Nicht ein bisschen oder so. Es lohnt sich. Wenn das uns erwartet. Der heilige Augustinus sagt, der Himmel ist so viel wert, wie du selbst wert bist, nämlich deine eigene Person. Ja? Mühe dich dafür. Und du bekommst ihn dafür. Hört, was der Augustinus sagt. Mühe dich dafür und du bekommst ihn dafür. Ja? Das heißt, der Himmel, was kostet er? Unser Streben. Sei Streber. Hier kannst du ein Streber sein. In der Schule sagt man, ein Streber, das ist nichts. Aber hier bitte musst du ein Streber sein. Wenn das uns erwartet. Während die Hölle, es heißt hier, auch Kardinal Faulhaber hat das einmal gesagt, wer in die Höhe will, muss Ballast abwerfen. Schönes Wort. Ja, Sie kennen das ja, ne? Wenn man aufsteigen will, muss man Ballast abwerfen. Und wer in die Höhe des Himmels will, muss Ballast abwerfen. Was ist ein Ballast, den du festhältst? Abwerfen. So schön dieses Bild von dem blinden Bartimäus, nicht wahr? Wo es heißt, er ruft dich. Er ruft dich, haben sie gesagt. Was hat er gemacht? Er hat den Mantel abgeworfen, den Ballast, damit er schnell zu Jesus kommt. Ja, was ist denn dein Mantel? Was musst du abwerfen? Dein Zorn, dein Neid, deine Unversöhnlichkeit. Was musst du abwerfen? Welchen Ballast? Die Bankomatkarten? Na, hin und wieder brauchst du es noch. Aber bitteschön, ja. Du kannst schon was machen mit der Bankomatkarten. Mach ein gutes Werk daraus. Ich habe ein schönes Projekt der Kirchen in Afrika. Na, also bitte. Jeder hat so Ballast, um aufsteigen und die Höhe zu kommen. Wer in die Höhe kommen will, muss Ballast abwerfen. Prüfen wir uns immer. Jetzt in der Beichte habt ihr viel Ballast abgeworfen. Vielleicht ist noch ein bisschen einer da, aber viel habt ihr abgeworfen. Ja, in guten Willen, um höher zu steigen. Ja, um die Palme zu gewinnen, sagt die kleine Therese von Lis, ist kein Leiden zu hoch. Unglaublich. Um die Palme zu gewinnen. Angelus Silesius sagt, das Himmelreich wird leicht erobert und sein Leben. Unglaublich. Schön. Er sagt, belagere Gott mit Liebe. Er muss dir es übergeben. Herrlich. Überlegt mal, das Himmelreich ist leicht erobert und sein Leben. Belagere Gott mit Liebe. Er muss dir es übergeben. Schön, ha? Huh? Wenn ein Mensch seinem Louis Pasteur sagt, das ist ein schönes Wort. Er sagt, wenn ein Mensch seine Mutter im Himmel hat, dann sind 3/4 seiner Seele schon droben. Herrlich. Die wird alles tun, dass du nachkommst. Wenn ein Mensch seine Mutter im Himmel hat, dann sind 3/4 seiner Seele schon oben. Herrlich. Und wenn du mehr oben bist als Mutter, dann wirst du auch schauen, dass deine Kinder nachkommen, oder? Halleluja. Das ist wunderbar. Also, was kostet also der Himmel? Unser Opfern und auch unser Leiden. Auch das Leiden. Ja? Wissen Sie, Frauen sind oft viel leidensfähiger. Ja, oft jammern wir. Aber auch das Leid dient dazu, dass du hinaufkommst, wenn du es in Liebe annimmst auch. Ja? Es verlangt also unser Opfern und Leiden. Ohne Karfreitag gibt es kein Ostern. Die Leute wollen Ostern feiern, darum essen sie das Weichfleisch schon am Karsamstag in der Früh. Nicht wahr? Ohne Kreuz gibt es kein Ostern. Ja? Ohne Sterben keine Auferstehung. Dann verlangt es auch unser Beten. Der heilige Zyprian von Karthago sagt, wir müssen wunderbar beten und bitten, damit wir nicht vom Himmelreich ausgeschlossen werden. Es verlangt auch unser Sehnen. Der heilige Thomas sagt, unsere Sehnsucht muss dahin gehen, wo wir unseren Vater wissen. Denn dort ist unser Erbteil. Wo ist unser Vater im Himmel? Dort ist unser Erbteil. Ja? Und der heilige Thomas sagt, das Herz des Menschen ist gemacht, einmal Gott aufzunehmen.